In unserem heutigen Fall wird niemand ermordet. Es gibt keine Obduktion und es gibt auch keine Tatwaffe. Und doch ist das, was ein Mainzer Juwelier im Dezember 2002 erleben musste, an Grausamkeit kaum zu überbieten. Ein Mann wird von Kriminellen zu einer lebenden Bombe und muss jederzeit damit rechnen, wortwörtlich aus dem Leben gerissen zu werden.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abgrundtief. Und es ist eine besondere Ausgabe. Ich finde, schon aus mehrerlei Gründen kann man das sagen. Zuerst, ich habe es ja gerade im Intro schon erwähnt, weil es keinen Mord gab. Und das ist für diesen Podcast hier schon ungewöhnlich. Ich erinnere mich lediglich an den Fall Horst Arnold aus der vierten Staffel oder an die Wormser Prozesse. Aber ja, in der Regel haben wir es hier ja ganz klassisch mit einem Verbrechen, meist mit Mord und der Suche nach dem Täter und manchmal auch dem Prozess gegen ihn zu tun. Aber der Fall ist auch etwas Besonderes, weil er wirklich in einem sehr hohen Maße perfide und grausam ist. Die Täter in unserem heutigen Fall wissen genau, was sie tun. Gehen eiskalt und berechnet vor und spielen mit der Angst um das eigene Leben, die das Opfer lange begleitet. Aber lasst uns der Reihe nach vorgehen. In Mainz gibt es schon seit Ewigkeiten einen sehr renommierten Juwelier. Juwelier Weiland heißt der Laden. Habt ihr vielleicht schon einmal gesehen, denn er liegt mitten auf der sehr belebten Großen Bleiche, direkt an der Ecke zum Neubrunnenplatz. Das Geschäft markiert den Start der Fußgängerzone und in großen Lettern ziert J. Weiland die Fassade. Oben auf dem Dach ist auch dreimal der Buchstabe W aufgebaut, thront auf dieser Ecke, also eigentlich ist das Eckhaus gar nicht zu übersehen, denn in den Schaufenstern blitzt und funkelt es nur so, denn da sind verschiedenste Schmuckstücke und Uhren des Juweliers ausgestellt. Dass Richard Weiland seine Sache sehr gut gemacht hat, zeigt sich nicht nur dadurch, dass sein Laden schon so lange existiert. Der war auch nicht immer an der großen Bleiche und hat schon einen Umzug mitgemacht. Auch die Liste seiner Kunden war lang und prominent. Unter ihnen auch der ehemalige Papst Johannes Paul II., für den der Juwelier mal ein Kreuz angefertigt hat. Er gehört zu den bekanntesten Goldschmieden Europas. Vor ein paar Jahren war eines seiner Schmuckstücke auch mal in der ZDF-Sendung Bares für Rares zu sehen, genauer gesagt eine Kette mit einem Anhänger, in den eine Münze eingearbeitet war. Jahrelang hat das Schmuckstück in irgendeiner Schublade herumgelegen, ehe das Ehepaar es mit in die Sendung brachte und die Experten dort konnten Interessantes berichten. Die Münze stammt aus Venedig und soll wirklich alt sein, zwischen 1523 und 38, und die Kette konnten sie als Werk von Weiland identifizieren. Allein die sei schon etwa 4.000 Euro wert. Und so gab es am Ende auch 4.500 Euro für ein Schmuckstück, das jahrelang einfach nur rumgelegen hatte. Aber ich glaube, wir driften hier etwas ab. Man könnte ebenso gut eine ganze Podcast-Episode mit dem Leben von Richard Weiland füllen, aber das führt in unserem Fall hier zu weit. Halten wir aber mal so viel fest, dieser Juwelier und Goldschmied, der war ein Meister seines Fachs und auch international hoch angesehen und gefragt. Der 67-Jährige liebt seinen Beruf. Und so sitzt er auch an einem Dienstagabend noch in seinem Geschäft und begutachtet ein paar Schmuckstücke, an denen er noch einige Anpassungen vornehmen will. Es ist der 17. Dezember 2002, mitten in der heißen Phase des Weihnachtsgeschäfts also. Eine Kollegin verabschiedet sich in den Feierabend, aber der Chef bleibt noch eine Weile. Nichts Wildes, keine Nachtschicht oder so, denn gegen 19 Uhr ist er auch schon wieder zu Hause. Weiland wohnt in der Mainzer Oberstadt. Sein Haus ist mit dem Auto in knappen 10 Minuten zu erreichen und mit dem Auto fährt er auch am 17. Dezember nach Hause. Es ist ein dunkelblauer Mercedes 280 CE. Weiland ist Autofan und war auch Mitglied im Mainzer Automobilclub. Die Clubkollegen beschreiben ihn als begeisterten und erfolgreichen Rennfahrer und Liebhaber alter Fahrzeuge. Er habe sich es Jahr für Jahr nicht nehmen lassen, einen Ehrenpreis für den Gesamtsieger der Mainzer Automobil Classic, einer Oldtimer-Rallye, zu stiften. 14 seltene Oldtimer soll Weiland selbst besessen haben. Ansonsten können viele Mainzer auf Begegnungen mit und Geschichten über Rick, so sein Spitzname, zurückblicken. Der Juwelier lebt alleine in seinem Haus in der Oberstadt, deshalb wartet auch niemand auf ihn, als er gegen 19 Uhr an diesem Dienstagabend ankommt. Wie immer fährt er zunächst in seine Hofeinfahrt. Der aktiviert dann die Alarmanlage, bevor er sein Auto in die Garage fährt. Was er im Dunkeln in dieser Dezembernacht nicht mitbekommt, er ist nicht alleine da in seinem Hof. Zwei Männer hocken in der Finsternis und warten darauf, bis Weiland seinen Wagen geparkt hat. Sie sind vermummt, tragen Sturmhauben und beobachten den 67-Jährigen. Sie scheinen nur auf den richtigen Moment zu warten. Und dann kommt er, der Moment. Weiland steigt aus seinem Auto und die beiden Männer stürmen auf ihn zu. Sofort schlägt einer von ihnen zu, mindestens zwei, sagt Weiland, seien es gewesen. Der Juwelier hat den Angriff, hat die Männer nicht kommen sehen. Er ist verletzt, verwirrt und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Eben noch freut er sich nach einem langen Tag auf den Feierabend in der Sicherheit seines eigenen Hauses. Jetzt sind da zwei Männer. Er blutet. Die Männer ziehen ihm eine Haube über den Kopf, sodass er nichts mehr sehen kann und verfrachten Weiland kurzerhand in den Kofferraum seines eigenen Autos. Dann knallt die Klappe zu und die Gangster setzen sich ans Steuer des Mercedes. Es muss ein furchtbares Gefühl sein, eingesperrt, auf engstem Raum und nicht den Hauch einer Ahnung, was hier jetzt eigentlich los ist und viel schlimmer noch, was noch passieren wird. Dann setzt sich das Auto in Bewegung. Die Fahrt dauert aber nicht lange. Nach nur kurzer Zeit stoppt das Fahrzeug, der Kofferraum öffnet sich wieder und die Männer hieven Weiland aus dem Wagen. Er hat die Augen ja verbunden und sieht nicht, wo er jetzt ist und was jetzt passiert, aber er merkt, es geht wieder in ein Fahrzeug. Diesmal aber mit deutlich mehr Platz als im Kofferraum seines Mercedes. Weiland wird in einen Transporter verfrachtet. Einer der Täter ist mit ihm im Laderaum. Es gibt da keine Sitze oder Anschnallgurte. Der andere fährt mit dem Bus weg. Wohin es geht und was ihm blüht, das weiß Weiland nicht. Doch irgendwann stoppt das Fahrzeug. Der Täter, der mit ihm im Laderaum ist, nimmt dem Goldschmied den Schlüsselbund ab. Er soll jetzt ertasten, welcher der Schlüssel für sein Haus ist. Und als der Entführer dann weiß, welcher Schlüssel ihm die Tür zu Weilands Haus in der Mainzer Oberstadt öffnen wird, da lässt er sein Opfer einfach zurück. Die ganze Nacht verbringt Weiland in dem Bus. Er weiß zwar in diesem Moment nicht, wo die Entführer ihn hingebracht haben, aber aufgrund der Akustik, etwa beim Öffnen und Schließen der Türen, geht er davon aus, dass der Kleinbus in einem Parkhaus stehen muss. Ein Hinweis, der später für die Ermittlungen in dem Fall noch wichtig werden wird. Und jetzt ist also einer dieser Männer mit dem Schlüsselbund unterwegs. Weiland kann in diesem Moment natürlich erahnen, was der vorhat, das ganze Haus in Ruhe ausräumen. Alarm wurde ja praktischerweise schon deaktiviert, Schlüssel hat er bei sich und nach Hause kommt sonst ja auch keiner mehr. Und es muss in ihm ja womöglich die leise Hoffnung aufkommen, okay, wenn der da oben fertig ist, wenn die alles haben, was sie wollen, dann werden die mich ja auch wieder gehen lassen. Oder einfach hier in dem Parkhaus zurücklassen, dann brausen die davon und ich komme dann irgendwie schon wieder nach Hause. Er sorgt sich in diesem Moment noch darum, ob die Verbrecher sein Haus wohl verwüsten werden oder nicht. Aber von einem Ende dieses Albtraums ist der Juwelier zu diesem Zeitpunkt noch meilenweit entfernt. Der oder die Täter, die dann mit dem Schlüssel zu Weilands Haus aufbrechen, denen gelingt es, Schmuckstücke im Wert von etwa 100.000 Euro zu stehlen. Also fette Beute, sollte man meinen, aber sie haben noch nicht genug. Irgendwann am nächsten Morgen, so gegen 7 Uhr wahrscheinlich, kommt der Mann wieder, der mit Weiland zuvor im Laderaum des Busses gesessen hatte. Weiland musste die Nacht ja in dem Bus verbringen. Möglich, dass nun Beweise, Beute und Co. beiseite geschafft wurden und der Juwelier endlich gehen gelassen wird. In Wirklichkeit aber geht der Horror für den 67-Jährigen jetzt erst so richtig los. Alles, was er bis hierhin durchleiden musste, war schlimm, traumatisierend und furchtbar, aber kein Vergleich zu dem, was sich noch abspielen sollte. Die Täter legen Weiland eine Sprengstoffweste um. Die Ansage ist klar. Weiland muss mitspielen oder der Sprengsatz wird gezündet. Wenn er versucht, die Weste abzulegen, explodiert sie. Wenn er zur Polizei geht, explodiert sie. Wenn er sonst irgendetwas versucht, das nicht abgesprochen ist, auch dann wird sie explodieren. Die Täter geben Weiland zu verstehen, dass er keine andere Chance hat. Er soll mit der Weste natürlich in seinem Auto in die Innenstadt fahren, dort sein Geschäft aufschließen und Geld und Schmuck aus dem Tresor holen. Und den natürlich dann auch in die Hände der Entführer bringen, soll sie zur vereinbarten Zeit an einem vereinbarten Ort treffen. Und was hat Weiland für eine Wahl? Er ist fremdgesteuert, muss sich genau daran halten, was die Männer von ihm verlangen. Denn wer weiß, wie nervös der Finger am roten Knopf ist. Es ist ja durchaus auch möglich, dass einer von ihnen in der Stadt steht, vielleicht vor dem Juweliergeschäft. Das Opfer weiß ja nicht, wie die Täter aussehen. Möglich auch, dass ihm jemand folgt, dass er engmaschig beobachtet wird. Es bleibt ihm keine Wahl. Er steigt in sein Auto und fährt in Richtung Innenstadt. Aber nur kurz zuvor spielt sich nicht weit entfernt von ihm etwas ab, das der Geschichte noch eine völlig andere Richtung gibt. Es ist Mittwochmorgen, der Morgen nach dem Überfall und der Entführung Weilands, wenn man das so nennen mag. Da kommt ein Kollege wie verabredet an Weilands Haus in der Mainzer Oberstadt vorbei. Gemeinsam wollen sie ins Geschäft, aber der Kollege merkt schnell, irgendetwas stimmt hier nicht. Er klingelt. Einmal, zweimal, aber niemand macht die Tür auf. Das ist ungewöhnlich. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum sollte Weiland weg sein? Ist das ein Umstand, über den man sich vielleicht lediglich noch wundert, folgt dann eine Beobachtung, die dem Mann dann schon größere Sorgen bereitet. In der Hofeinfahrt liegt die Brille des Goldschmieds. Irgendetwas muss ihm zugestoßen sein, vermutet der Kollege, der daraufhin die Polizei informiert und den Sachverhalt bzw. seine Beobachtungen und Vermutungen erstmal schildert. Die Beamten nehmen den Hinweis gleich auch ernst und versichern dem Mann, sich zu kümmern. Sie tun das auch, und zwar zunächst einmal in Form einer Streife, die mal bei Weilands Laden vorbeifahren soll und nachschauen soll, ob er vielleicht einfach schon dort ist. Und tatsächlich, sie finden den Gesuchten. Er kommt mit seinem Auto angefahren, quasi direkt in die Arme der Polizisten, die schon vor seinem Geschäft auf der großen Bleiche auf ihn warten. Für die Polizei erstmal super, wir haben den Vermissten, der scheint nur auf dem Weg zur Arbeit gewesen zu sein. Jetzt schauen wir mal, was da los ist, aber Weiland selbst, der ist natürlich alles andere als begeistert darüber, dass die Polizei jetzt auf einmal bei ihm ist. Die Entführer haben ihm doch klipp und klar gesagt, das läuft nach unseren Regeln. Und darin kommt die Polizei nicht vor. Er muss in Todesangst gewesen sein. Immer mit der Befürchtung, dass jetzt ja jeden Moment die Bombe hochgehen könnte, wo die Polizei im Spiel ist. Laut einem Bericht der Welt ruft Weiland ganz leise zu den Beamten, die ihn schon vor seinem Geschäft erwarten: Ich trage eine Bombenweste. Er zeigt sein besonderes Kleidungsstück und für die Polizei sieht das Teil echt aus. Beziehungsweise, die wollen jetzt auch erstmal gar nicht herausfinden, was genau da jetzt in die Weste eingenäht ist, sondern sperren kurzerhand einen großen Teil der Innenstadt ab. In einem weiten Radius um Weilands Laden bzw. um den Juwelier selbst, der erst einmal in seinem Mercedes sitzen bleiben soll, da regt sich gar nichts mehr. Die Stimmung ist angespannt. Da, wo jetzt eigentlich für viele Menschen der Tag beginnt, wo sie auf dem Weg zur Arbeit sind und wo sich später Massen an Menschen auf die Suche nach Weihnachtsgeschenken machen wollen, herrscht gespenstische Stille. Auch für die Polizei ist die Situation alles andere als alltäglich. Sie wagen sich nicht an Weiland heran. Auch für sie besteht akute Lebensgefahr, denn keiner weiß, wann die Gangster womöglich auf den Zünder drücken. Irgendwann sind dann auch Sprengstoffexperten der Polizei vor Ort. Alles dauert und zieht sich in die Länge. Weiland muss 5 Stunden in seinem Auto ausharren. Ob die Angst dabei wohl irgendwann weniger geworden ist, man darf es bezweifeln. Irgendwann ist sich die Polizei aber sicher, okay, hier im Umkreis, also im direkten Sichtfeld auf den Einsatz, da sind die Täter nicht. Es wurde ja weiträumig alles abgesperrt und man muss davon ausgehen, dass man jetzt unbeobachtet ist. Neben den Sprengstoffspezialisten nähern sich auch Sanitäter dem Mercedes. Sie überprüfen erst einmal, ob Weiland sich normal bewegen kann und ob er überhaupt in der Lage ist, die Prozedur, die jetzt folgen soll, durchzustehen. Sie haben keine Bedenken und langsam und ganz vorsichtig wird Weiland aus seinem Auto geholt und in einen Krankenwagen gebracht. Der bringt ihn jetzt auf das Gelände der Bereitschaftspolizei in Mainz-Hechtsheim. Auch im Krankenwagen selbst muss jeder der Anwesenden noch immer davon ausgehen, dass der Sprengsatz jederzeit hochgehen und sie zerfetzen könnte. Gegen 12 Uhr ist aber dann klar, er hat es geschafft. Er hat es lebend aus dieser Falle geschärft, die Weste konnte entfernt werden und liegt jetzt auf dem Gelände sicher gelagert und wartet auf ihre Entschärfung. Für den 67-Jährigen enden 5 quälend lange Stunden, in denen sein Leben in jeder Sekunde hätte vorbei sein können. Was jetzt mit der Weste geschieht, das dürfte Weiland herzlich egal sein, jetzt wo er frei ist, aber wir wollen natürlich trotzdem wissen, wie es weitergeht. Die Sprengstoffspezialisten untersuchen das explosive Kleidungsstück erst einmal gründlich. Sie sehen mehrere Päckchen, die in die Weste eingenäht worden sind. Und in denen steckt dann wohl auch Plastiksprengstoff. Es dauert noch eine Weile, aber dann können die Experten Entwarnung geben. Auch sie nähern sich der Weste mit äußerster Vorsicht. Dann, so um 14 Uhr etwa, ist klar, dass von dem Sprengstoff keine Gefahr mehr ausgeht. Nicht aber, weil der Sprengsatz auf dem Gelände der Polizei entschärft werden konnte, sondern da war zu keiner Zeit Sprengstoff an, in oder auf der Weste drauf. Es handelt sich um eine wirklich täuschend echt aussehende Attrappe. Und wie echt die ausgesehen haben muss, das geht ja schon aus der Tatsache hervor, dass selbst die Experten von der Polizei hier stundenlang nicht bemerkt haben, dass sie da gar kein explosives Material vor sich haben. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber macht es das Verbrechen jetzt weniger schlimm? Etwa, weil die Verbrecher gar nicht vorhatten, dass Weiland etwas zustößt? Oder macht es das Verbrechen vielleicht sogar noch schlimmer, weil sie so sehr mit der Angst gespielt haben und sich dabei ins Fäustchen gelacht haben? Alle in Panik wegen einer harmlosen Weste? Ich finde, das bringt irgendwie nochmal eine ganz andere Ebene der Perversion in diesen Fall. Auch Oberstaatsanwalt Klaus Puderbach hat so einen Fall noch nie erlebt. Ich will jetzt nicht sagen, er staunt nicht schlecht, das klingt irgendwie zu positiv, aber er spricht von einem bundesweit einmaligen Vorgang, den es jetzt zu lösen gelte. Am Tag nach der Tat gibt es in der Allgemeinen Zeitung vom 19. Dezember eine Zusammenfassung über das, was man jetzt schon sagen kann. Klar ist, Weiland ist vor seinem Haus überfallen worden, dann wurde das Haus ausgeräumt und am nächsten Tag die Sache mit der Sprengstoffweste. Man geht davon aus, dass es eine Art Campingbus war, in dem ihn die Entführer gefangen gehalten haben. Wieder rausgelassen und mit der angeblichen Sprengstoffweste staffiert, haben ihn die Männer dann in der Nähe der Mainzer Schmerzklinik am Stadtpark. Den Rest der Geschichte kennen wir ja jetzt. Oh, und eine Sache, die ist Puderbach noch wichtig, die spricht er an. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass es sich um ein vorgetäuschtes Verbrechen handeln könne. Im Zentrum der Ermittlungen stehe jetzt der Kleinbus. Gelb soll er gewesen sein, so viel kann man wohl schon sagen. Und da hofft man jetzt natürlich auf Zeugen. In der Nähe des Wohnhauses, in der Nähe der Schmerzklinik, der könnte ja durchaus jemandem aufgefallen sein und vielleicht waren die Täter damit ja auch schon vorher in der Straße unterwegs, denn die müssen die Tat ja irgendwie vorbereitet haben. Weiland war kein Zufallsopfer und da liegt es nahe, dass sie sich für die Planung im Vorfeld alles mal zumindest genau angeschaut haben. Weiland selbst hatte den Ermittlern ja versichert, dass es sich bei dem Bus um ein Modell der Marke VW gehandelt haben müsste. Der Autofan habe das am Motorsound erkannt und so wird das Fahrzeug jetzt zur heißesten Spur und dem wichtigsten Ansatzpunkt für die Polizei in diesem Fall. Und tatsächlich, Nachbarn war er nicht nur zur Tatzeit vor Weilands Haus aufgefallen, auch am Montagabend, also einen Tag zuvor, haben Anwohner den Bus in der Straße beobachtet. Womöglich haben die Täter zu dieser Zeit die Örtlichkeit ausgekundschaftet. Die exakte Farbe, die der Bus gehabt haben soll, die ist kurz nach dem Verbrechen zwar noch unklar, das Fahrzeug soll aber hell gewesen sein, vermutlich beige oder gelblich. Außerdem konnte auch nicht beschrieben werden, ob die Schiebetür und das Heck des Busses verglast waren. Dafür konnten mehrere Zeugen aber erkennen, dass das Fahrzeug so einen Dachaufbau gehabt hat. Weiß sei der gewesen und das ist das typische Dachzelt zum Aufklappen, was man im VW-Bus spendieren konnte und dann kann man eben oben drin schlafen und klappt den Aufbau einfach wieder zu, um damit dann ganz normal weiterfahren zu können. Das ist ja schon mal was, damit kann man ja schon mal arbeiten. Wenn man jetzt noch wüsste, wo der Bus dann lang gefahren ist, dann wäre es vielleicht ja auch möglich, noch mehr Zeugen hervorzubringen. Also Parkhaus wird ja gemutmaßt, da hofft man natürlich jetzt auf die Videoüberwachung, weil sie ja in fast jedem Parkhaus auch 2002 schon Standard war. Und weit kann die Strecke auch nicht gewesen sein, die die Entführer mit dem Juwelier zurückgelegt haben. Daher ist es denkbar, dass sie irgendwo in die Mainzer Innenstadt gefahren sind. Wobei ich auch das recht risikoreich finde. Ich weiß ja nicht, ob ich mich dem aussetzen würde. Und es geht ziemlich schnell, da hat die Polizei schon mehr als 70 Hinweise zusammen. Das schreibt die AZ zumindest am 21. Dezember 2002, also nur ein paar Tage nach dem Verbrechen. Und ein paar dieser Hinweise seien, Zitat, durchaus interessant. Und ich finde es irgendwie auch wahnsinnig cool, wie Weiland selbst den Ermittlern den Hinweis mit dem VW-Bus gegeben hat. Außerdem ist ihm ja auch das Fahrgeräusch aufgefallen, beziehungsweise wie sich das verändert hat, weshalb wir jetzt alle davon ausgehen, dass die in einem Parkhaus gewesen sein müssen. Aber wo wir jetzt die ganze Zeit in allen Details das Verbrechen angeschaut und uns an erste Erkenntnisse geklammert haben, VW-Bus, Dachaufbau, helle Farbe und so weiter, wie geht's eigentlich dem 67-Jährigen, der das alles durchstehen musste? Gut, so zumindest schreibt es die AZ am 20. Dezember. Er ist bis zu diesem Zeitpunkt mehrfach vernommen worden und hat zuletzt bekräftigt, dass er das Drama sowohl körperlich als auch psychisch gut überstanden habe. Und wow, ich finde, das ist alles andere als selbstverständlich. Gut, was das Physische betrifft, bleibt jetzt erst einmal nur die Platzwunde für einige Zeit noch sichtbar. Aber dass es in Anführungszeichen nur dabei geblieben ist, da kann man mal durchschnaufen. Weiland selbst geht aber natürlich bis auf eine Platzwunde trotzdem nicht komplett unbeschadet aus der Sache heraus. Wie auch. Ich meine, wenn man stundenlang damit rechnen muss, auf eine so grausame Weise aus dem Leben gerissen zu werden, und das ist hier wortwörtlich zu verstehen, ganz so einfach machst du da am nächsten Tag auch nicht wieder Dienst nach Vorschrift. Er hat sich erstmal weitestgehend abgeschottet, natürlich auch aufgrund der vielen Medienanfragen, da ist das Interesse natürlich groß und das Bedürfnis, den ganzen Tag darüber zu sprechen, dürfte bedeutend kleiner für ihn sein. Er kommt erstmal bei Freunden unter, will verständlicherweise nicht wieder alleine in dem Haus sein. Alleine in die Einfahrt fahren zu müssen, in der das Drama seinen Anfang gefunden hatte. Zumal ja auch gar nicht klar ist, wer hat ihm das angetan? Sind die Täter vielleicht sogar noch in Mainz? Warten sie womöglich nur darauf, dass Weiland wieder nach Hause kommt, um ihn ein weiteres Mal zu packen? Ein unheimliches Szenario. Ein Freund von Weiland, Gerd Ludwig, damals Geschäftsführer des Mainzer Karnevalclubs, hat der AZ gesagt, dass sich Weiland eine Weile zurückziehen wolle. Das habe ihm eine Mitarbeiterin des Juweliergeschäfts mitgeteilt, also nicht einmal für seine Freunde ist der 67-Jährige erreichbar. Das zeigt, wie gesagt, ganz so spurlos geht das nicht an dir vorbei. Auch wenn Weiland gern so getan hat, als ob ihn das relativ kalt ließe. Wie die Welt berichtet, hat er gegenüber der Polizei zum Beispiel gesagt, im Nachhinein betrachtet ist das Ganze ja gar nicht so wild. Er habe zwar Angst gehabt, was ja normal sei, die Gefahr sei aber ja nie real gewesen, wie er sagt. Ganz schön abgebrüht oder, wie es der damalige Präsident des Mainzer Automobilclubs gegenüber der Welt sagt, der Rick ist eben ein ganz robuster Mann, den bringt nichts aus der Ruhe. Ja, kann man so sagen, oder? Zurück zur heißen Spur VW-Bus. Wie die Polizei kurz vor Weihnachten mitteilt, soll der Bus Mainzer Kennzeichen gehabt haben. Das schränkt aber wohl nicht den Täterkreis auf Mainzer Busbesitzer ein. Vielmehr glauben die Ermittler, die Erpresser könnten das Fahrzeug kurz vor der Tat und explizit für diese Tat gekauft und die Nummernschilder einfach drangelassen haben. Auch das ist ganz schön abgebrüht und da stellt sich die Frage, das müssen doch Profis gewesen sein, oder? Sowas machst du nicht mal eben, weil du den Weiland zufällig erkennst und denkst, da gibt's was zu holen. Nein, sowas bedarf akribischer Vorbereitung und Planung, wie auch Professor Arthur Kreuzer glaubt. Er ist Direktor des Instituts für Kriminologie an der Justus-Liebig-Uni in Gießen und hat nach der Tat mit einer meiner Kolleginnen gesprochen. Er sagt, das sind Dimensionen, die man nicht einem Ersttäter zuordnen kann. Und weiter, dieser Satz gefällt mir ganz gut. Die Tat zeugt erstens von Draufgängertum, zweitens von Raffinesse und Planung. Ja, Draufgängertum, schöne Umschreibung. Er hält es für möglich, dass hier das organisierte Verbrechen am Werk war. Zumal sie sich mit Weiland auch einen Juwelier ausgeguckt hatten, der schon Jahre im Geschäft ist. Der lässt sich sicherlich nicht allzu leicht einschüchtern, so Kreuzer. Und er stellt auch noch eine recht interessante These auf, wie ich finde. Denn auf die Frage, ob es den Tätern ums Geld oder etwas anderes gegangen sein könnte, sagt er, es ist nicht auszuschließen, dass in solchen Fällen eine Rechnung beglichen, jemandem fürchterlich Angst eingejagt werden soll. Und Kreuzer vermutet auch, dass die Täter aus dem Umfeld des Juweliers kommen könnten. Eben weil sie Haus, Geschäft und Umgebung so gut kannten. Die Polizei wird sich im Umfeld des Opfers umsehen, bei ehemaligen Mitarbeitern, Nachbarn, im Freundeskreis. Dass daher die Täter kommen, gibt es öfters, als man glaubt. Also irgendein Rachefeldzug? Soweit wir das wissen, war Weiland in keine krummen Geschäfte verwickelt oder hat Kontakte in zwielichtige Unterweltbereiche gehabt. Aber man weiß es ja nie so genau, von außen. Interessante These jedenfalls. Aber Thesen gibt es leider viele. Das Problem ist, es fehlt noch immer eine wirklich heiße Spur. Klar, es gibt den VW-Bus und da kamen und kommen ja auch immer noch Hinweise zu zusammen, nur das alleine bringt die Polizei nicht richtig weiter. Es gibt jetzt eine aufkeimende Hoffnung, denn laut Informationen der Polizei soll eine Radfahrerin am Tattag um kurz vor 20 Uhr auf dem Weg von der Abgasse raus zur Oberstadt gewesen sein und ist damit ja auch an dem Schmerzzentrum, dort wo Weiland aus dem Bus wieder in sein Auto gepackt wurde, vorbeigekommen. Und das dann auch noch zu einer Uhrzeit, wo man eventuell ja etwas beobachtet haben könnte. Sie wird auf um die 20 Jahre alt geschätzt und natürlich dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Wie erst im März 2003 bekannt wird, konnte inzwischen ein Phantombild anhand von Zeugenaussagen angefertigt werden. Es wurde jedoch nicht veröffentlicht und es schien auf eine Gruppe von Tätern aus Frankfurt hinzuweisen. Allerdings erklärt ein Polizeisprecher, dass diese Gruppe dann überprüft worden sei und nichts mit der Entführung zu tun gehabt habe. Und noch immer ist man dabei, Hinweisen nachzugehen und Spuren zu überprüfen. Also auch Monate nach dem Verbrechen läuft die Polizeiarbeit noch, nur was davon an die Öffentlichkeit durchsickert, ist meist nicht viel mehr als keine heiße Spur. So titelt die AZ auch im März 2003. Einen Monat später dann der Gang an die ganz große Öffentlichkeit. Der Fall Weiland wird an einem Freitagabend in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst präsentiert und tatsächlich, laut Polizei, gehen 15 neue Hinweise in dem Fall ein. Die meisten davon betreffen den hellen VW-Bus. Es werden dort auch Phantombilder beider mutmaßlicher Täter, ein Foto des Busses und von den gestohlenen Schmuckstücken gezeigt. Also das könnte durchaus noch einmal einiges in Gang bringen. Die Schmuckstücke könnten ja irgendwo verkauft oder zumindest angeboten worden sein. Und wer weiß, vielleicht kommt dadurch ja auch der Hinweis, der die Ermittler endlich weiterbringt. Aber er kommt nicht. Stattdessen folgt ein ziemlich seltsamer Vorgang. Ich denke, das kann man so sagen, denn im Juni 2003, da soll der Rechtsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags über den Stand des Ermittlungsverfahrens beraten. Ein ungewöhnlicher Vorgang, ja, aber nicht komplett abwegig jedenfalls. Bei Fällen, die so großes öffentliches Aufsehen erregt haben, da kommt das wohl schon mal vor, nur die Art und Weise, wie dann dort über den Fall Weiland diskutiert wird, die ist es, die für Aufsehen sorgt. Denn es werden plötzlich Zweifel geäußert. Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Opfers und Zweifel daran, ob seine Geschichte so überhaupt stimmen kann. Vorgetragen werden diese Zweifel von der CDU-Fraktion. Nach Informationen der AZ haben Polizisten gegenüber Vertretern der Partei den Verdacht geäußert, dass es bei dem Verbrechen möglicherweise nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen sei. Alles beginnt in der Sitzung damit, dass der damalige Justizminister Mertin von der FDP erstmal ausführlich zum Stand der Ermittlungen berichtet. Und ermittelt wird gegen unbekannt. Man hat ja noch keinen konkreten Verdacht. Dann folgt die Nachfrage, ob Weiland selbst auch Gegenstand der Ermittlungen sei oder zumindest mal gewesen sei. Darauf kann Mertin aber nur mit einem Schulterzucken antworten. Für die CDU-Fraktion scheinbar Grund genug anzunehmen, dass die Ermittlungen gegen den Goldschmied unterdrückt worden seien, weil er in Mainz eine so hoch angesehene Person sei. Außerdem sei das nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen, er wurde vorher wohl schon mal überfallen. Der leitende Oberstaatsanwalt Klaus Puderbach, der zeigt sich überrascht von diesen Thesen und dann auch noch auf diese Art und Weise vorgetragen in einem Ausschuss. Er sagt, es sei besser, die Behörden in Ruhe ermitteln zu lassen und dass es nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür gäbe, dass es sich um ein inszeniertes Verbrechen handeln könnte. Und überhaupt, klar habe man das überprüft. Aber am Ende, so sagt er, passe alles so zusammen, wie Weiland es geschildert hat. Und dass Juweliere auch mal häufiger überfallen werden, das sei auch kein Grund. Das geschieht nämlich gar nicht so selten, wie man vielleicht glaubt. Weiland selbst äußert sich in dieser Zeit immer noch nicht. Er hat sich in der Öffentlichkeit auch im Juni 2003 noch nicht zu dem Überfall geäußert und so blicken einige natürlich gespannt in die Zukunft. Ob sich das denn vielleicht bald ändern wird, aber das tut es nicht. Stattdessen wird der Fall jetzt plötzlich politisch. Denn zum einen ist es ungewöhnlich, wenn auch nicht unmöglich, dass der Fall im Rechtsausschuss des Landtages besprochen wird und dann kommt da ein CDU-Mitglied, das plötzlich das Opfer zum Täter machen will, nur weil der oder die Täter auch nach einiger Zeit noch nicht ermittelt werden konnten. Na gut, werfen wir dem CDU-Mann jetzt mal nicht vor, dass er das wirklich wollte. Vielmehr klingt es nach einer ungeschickten, einer unbedachten Äußerung, aber das sorgt natürlich für Diskussionen. In der Öffentlichkeit zum Beispiel. Die hätte man vor so einer Frage oder Äußerung auch ausschließen können, wenn es darum geht, Konkretes zum Ermittlungsstand zu besprechen. Das wurde aber nicht gemacht und dann auch noch in den Raum zu werfen, die Polizei ermittle bewusst nicht in Richtung Weilands, das ist schon hart. Wir ärgern uns schon darüber, wenn uns unterstellt wird, das nicht zu tun, sagt der damalige Polizeipräsident Kirchberger gegenüber der AZ. Und Staatsanwalt Puderbach wird zitiert, dass er absolut fassungslos über die ganze Situation sei und legt dem Politiker nahe, sich bei Weiland zu entschuldigen. Das macht er dann auch, wobei wohl nicht in der Form, die man da jetzt erwartet hätte. Vielmehr bedauert er die aus seiner Sicht, Zitat, missverständliche Presseberichterstattung und sagt, dass es ja nie darum gegangen sei, dem Juwelier die Glaubwürdigkeit absprechen zu wollen. Vielmehr sei es bei dem Thema darum gegangen, die Frage in den Raum zu werfen, ob denn die Justiz bei den andauernden Sparmaßnahmen noch in der Lage sei, ein solch komplexes Verfahren zeitnah und mit Erfolg zu bewältigen. So wird der Politiker zitiert. Naja, also auch ohne Presseberichterstattung haben in der Sitzung viele sehr wohl genau das herausgehört, nämlich die Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Opfers. Also ganz so eindeutig, wie man jetzt hinterher tut, war es dann wohl nicht. Für den damaligen Mainzer Oberbürgermeister Jens Beutel von der SPD sei das eine unglaubliche Verlotterung der politischen Sitten, wie er sagt. Dass in einer öffentlichen Sitzung solche Äußerungen fallen und eine, die entschuldigt sich dann doch bei Weiland direkt, nämlich die CDU-Kreisvorsitzende Andrea Letzenburger. Sie spricht ihm ihr tiefes Bedauern aus und bekräftigt vollstes Vertrauen in die Staatsanwaltschaft. Und das ist dann leider erst einmal das Letzte, was man über diesen Fall hört. Klar, die Ermittlungen laufen weiter, es gibt aber einfach nichts Neues zu berichten, bis sich das Verbrechen dann zum ersten Mal jährt. Und ja, da hört man mal wieder was von dem Fall, aber wenn ich euch die Überschrift der AZ vom 17. Dezember 2003 vorlese, dann wisst ihr auch gleich, in welche Richtung das geht, denn da wird getitelt: Nun muss Kommissar Zufall ran. Der Anlass für diese Berichterstattung ist dann nicht nur der Jahrestag des Verbrechens, sondern auch die Tatsache, dass die Ermittlungen in dem Fall jetzt offiziell eingestellt werden. Ergebnislos. Das ist zwar ein rein formaler Vorgang, klingt aber trotzdem irgendwie negativ. Staatsanwalt Puderbach sagt aber auch, das bedeutet jetzt keineswegs, dass der Fall nun zu den Akten gelegt werde. Das Verfahren bleibe im Blick und würde auch sofort weiter verfolgt werden, sollte es mal neue Ansatzpunkte geben. Die bisherigen Anhaltspunkte konnten jedenfalls nicht zum Erfolg führen. Selbst die Ausstrahlung des Falles bei Aktenzeichen XY ungelöst hat keine Hinweise gebracht, die die Ermittler bei der Aufklärung weitergebracht hätten. Dabei gab es ja schon einige Anhaltspunkte, die durchaus Hoffnung gestiftet haben. Etwa die Spur, die der helle VW-Campingbus mit Mainzer Kennzeichen hinterlassen hatte. Etliche Anwohner hatten das Fahrzeug schon vor der Tat in der Straße beobachtet. Allerdings bleibt der wie vom Erdboden verschluckt. Gleiches gilt für den Schmuck, den die Täter aus dem Wohnhaus Weilands erbeuten konnten. Die Objekte im Wert von rund 100.000 Euro sind niemandem aufgefallen, scheinbar nicht irgendwo zum Kauf angeboten worden. Oder zumindest niemandem, der um ihre Geschichte wusste. Dann war da ja auch noch die Radfahrerin, eine Frau, jetzt auf um die 40 Jahre geschätzt, die man unbedingt als Zeugin befragen wollte. Sie war zur relevanten Zeit am relevanten Ort, aber auch die konnte nicht mehr aufgefunden oder befragt werden. Dann wurde ja auch noch die Videoüberwachung mehrerer Mainzer Parkhäuser ausgewertet, aber ein VW-Bus oder ein ähnliches Modell konnte auf keinem der Bilder gesichtet werden. Mehr noch, selbst das Parkhaus an sich, in das die Täter Weiland gebracht hatten, konnte nicht ermittelt werden. Da wurde ja von einer spindelförmigen Auffahrt berichtet und es muss ja auch irgendwo in der Nähe der Abgasse gewesen sein, aber auch hier ergebnislos. Wie es also schon in der Überschrift stand damals, ja, jetzt hängt die Aufklärung des Falls vom Zufall ab. Zumindest auch vom Zufall. Wie Staatsanwalt Puderbach sagt, komme so etwas durchaus vor. Etwa durch Vernehmungen in anderen Fällen, aus denen sich dann wieder neue Hinweise ergeben. Also das heißt nicht, dass der Fall jetzt unmittelbar aufgegeben wird. Und der AZ-Bericht nennt auch gleich ein Beispiel, das ihr, sofern ihr auch die vorherige Staffel von Abgrundtief gehört habt, vielleicht ja auch noch kennt. In Episode 8 der vierten Staffel geht es um den Mord am Juniorchef eines Tabakwaren-Großhandels. Auch da dauert es wirklich sehr lange, bis die Männer ermittelt werden können, die am 5. Dezember 1991 einen Mann vor der Tür seines Unternehmens erschossen haben. Im Oktober 98 wurde die Akte des Falls nochmal geöffnet. Da ist man einer seinerzeit versandeten Spur doch nochmal nachgegangen und das hat dann dazu geführt, dass im März 2000 zwei Männer vor dem Mainzer Landgericht verurteilt werden konnten. Gut, das wird damals ein gutes Jahr nach der Tat gesagt. Dieser Zeitraum von 9 Jahren, der ist in diesem Fall jetzt auch längst verstrichen, aber man soll ja niemals nie sagen. Das machen wir auch nicht. Vielmehr sage ich jetzt Danke, nämlich an euch, dass ihr diesen, wir haben es ja gehört, bundesweit einmaligen Fall hier bis zum Ende angehört habt. Ich hoffe, ihr fandet den genauso spannend wie ich. Wenn dem so ist, lasst uns doch eine Bewertung und einen Kommentar da. Danke auch dafür und außerdem solltet ihr abgrundtief also diesen Podcast abonnieren. Denn das war natürlich nicht der einzige spannende Fall, der hier behandelt wurde. Für heute soll es das aber gewesen sein. Bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Also macht's gut und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt. Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.